SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche ist Welt-Vegetarier-Tag. Immer mehr Menschen in Deutschland essen weniger oder gar kein Fleisch. Und einer der Gründe dafür ist das Tierwohl. Aber dafür kann man nicht nur auf Fleisch verzichten.
Die Reduktion von tierischen Bestandteilen beinhaltet ja zum einen kein Fleisch oder weniger Fleisch zu verzehren und zum anderen aber auch auf die anderen tierischen Bestandteile, zum Beispiel Milch oder auch Eier, zu verzichten.
Meint Dr. Beate Gebhardt von der Uni Hohenheim. Wie selbstverständlich Fleischverzicht heute ist oder auch nicht, darüber rede ich gleich mit ihr. Außerdem geht es hier in Global um die Frage, was bei einer grün-gelben Zusammenarbeit für den Klima- und Umweltschutz herauskommen kann und ob Großbritannien allen Klimaschutzzielen zum Trotz neue Ölfelder erschließen lässt. Als erstes schauen wir heute zu den Sondierungsgesprächen in Berlin. Die kleinen Parteien waren schon immer die Königsmacher, das ist nichts Neues. Aber dass die Kleinen entscheiden, ob sie gemeinsam mit einer der großen Parteien Koalitionsverhandlungen führen, das gab's so noch nicht. Grüne und FDP reden miteinander, auch um zu gucken, ob sie genug Gemeinsamkeiten finden, um 4 Jahre in einer Bundesregierung konstruktiv zusammenzuarbeiten. In Bereichen wie Bildung oder Bürgerrechte könnte eine Einigung leicht fallen. Aber wie sieht es bei dem grünen Kernthema aus? Dem Klimaschutz. Darüber habe ich mit Werner Eckert, dem Leiter der SWR Umweltredaktion, gesprochen. Herr Eckert, die FDP setzt beim Klimaschutz allein auf den Markt. Der CO2-Preis soll's richten. Die Grünen hingegen haben sehr konkrete Vorstellungen davon, wo der Staat eingreift. Beispiel Kohleausstieg schon bis 2030, Solarpflicht für alle neu gebauten Dächer. Ist da irgendwo eine Schnittmenge überhaupt sichtbar?
Naja, wenn beide im Ziel sich einigermaßen einig sind, nämlich dass man Deutschland klimaneutral umbauen will und dabei die Industrie nicht kaputt machen will, dann sind auch irgendwelche Kompromisse möglich. Dann würde ich jetzt die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme nicht auf die Goldwaage legen, zumal ich glaube, die Parteien alle heute eingepreist haben, dass sie ja in Koalitionsverhandlungen müssen, und zwar in komplexe. Beim Kohleausstieg kann ich mir sogar eine Lösung vorstellen, denn wenn die CO2-Preise, wie die FDP sich das vorstellt, stark steigen, dann kommt der Ausstieg vielleicht schon vor 2030, auch wenn diese Partei nicht gerne darüber geredet hat. Aber das ist die logische Konsequenz. Und dann kann man vielleicht kein Jahr festschreiben, aber wenn man den Pfad richtig einstellt, dann können die Grünen ihren Leuten verkaufen, dass führt zwangsläufig dazu, dass dann eben ein Ausstiegsdatum 2030 oder vorher schon da ist, und dann haben sie auch was erreicht.
Streitpotenzial gibt es auch beim Thema Mobilität. Die Grünen wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos zulassen und Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Die FDP sagt, wir wollen keine Verbote und setzt stattdessen auf Innovation, also auch hier wieder auf den Markt. Kann sich einer von beiden bewegen?
Das ist ein bisschen das gleiche Spiel. Die Grünen sagen halt, wenn man ein Ausstiegsdatum fix festschreibt, dann ist die Industrie gezwungen, Lösungen anzubieten. Wenn man dem Ganzen freien Raum lässt, dann besteht die Gefahr, dass die Unternehmen zu lange am Verbrenner festhalten und dann selbst unter Druck kommen. Also die Grünen verstehen sich da ein bisschen als Beglücker der deutschen Industrie. Die FDP sagt, das braucht es nicht, das geht auch so. Aber dann muss sie eben auch ihren Wählern verkaufen, dass das Benzin mit ihrem Konzept sehr viel teurer werden wird als in jedem grünen Konzept. Also da haben beide Parteien nur die halbe Wahrheit ihren Wählern erzählt und müssen jetzt mit der anderen Hälfte gucken, ob sie zusammenkommen.
Wenn FDP und Grüne sich nicht einigen, dann wird es keine Regierung geben können. Es sei denn wieder eine große Koalition, die aber niemand will. Beide haben klargemacht, sie wollen unbedingt mitregieren. Könnte das Bewegung in die festgefahrenen Positionen bringen?
Ja, ganz entschieden. Also die Grünen wollen unbedingt mit in die Regierung. Die FDP will es diesmal auch unbedingt, weil sie nicht zweimal einen Rückzug sich glaubt leisten zu können. Und deshalb ist der Druck immens groß. Die Idee, erstmal miteinander zu reden und die Streitpunkte auszuräumen, halte ich für klug. Denn in mancher Hinsicht wollen diese beiden Parteien mehr Modernisierung und mehr Umbau als die beiden klassischen großen Volksparteien, die doch sehr traditionell sind in ihrer Industriepolitik zum Beispiel. Also ich glaube, mit der FDP ist grüne Innovation durchaus machbar, wenn man intelligente Wege findet.
Und wenn diese Wege wirklich gefunden werden, dann ist noch die große Frage, ob sie auch von der Basis der jeweiligen Parteien mitgetragen werden. Man darf also gespannt sein. Was wir ganz sicher nicht brauchen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, sind neue Ölfelder. Aber gerade angesichts steigender Öl- und Gaspreise nimmt genau diese Diskussion wieder Fahrt auf. Auch in Großbritannien. Denn auch dort ist Gas knapp, die Preise steigen und Verbraucherschützer fürchten eine Versorgungskrise. Die Industrie drängt massiv darauf, neue Ölfelder zu erschließen. Umweltschützer drohen mit Klagen. Und wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow steht die Regierung von Boris Johnson vor einer schwierigen Entscheidung. Aus London, Christoph Prössl.
In den vergangenen Wochen ist der Widerstand erkennbarer geworden. Die Co-Chefin der schottischen Grünen, Lorna Slater, Mitglied der neuen Regierung, demonstrierte gegen die Erschließung eines neuen Ölfelds westlich der Shetlandinseln. Und auch die Klimaaktivistin Michaela Loach aus Edinburgh ging auf die Straße. In den sozialen Medien postete sie Videos von der Demonstration vor dem Gebäude der Verwaltung des Vereinigten Königreichs in Edinburgh.
This new oil field, could be coming for so many different reasons.
AktivistInnen hielten Schilder hoch. Darauf war zu lesen: Stop Cambo, das ist der Name des neuen umstrittenen Ölfeldes. Eines von insgesamt 18 Projekten, die die Ölindustrie gerne angehen würde. Eine Genehmigung, die die Regierung in London fällen muss, steht aus, könnte jederzeit erteilt werden. Wenn Cambo an den Start geht, werden dort 170 Millionen Barrel Öl gefördert. Das würde genauso viele Emissionen auslösen wie 16 Kohlekraftwerke, die ein Jahr lang laufen. Ein Desaster für unser Klima, sagt Philip Evans, Campaigner von Greenpeace. Die Nichtregierungsorganisation droht, gegen die Genehmigung zu klagen, sollte diese erteilt werden. Greenpeace klagt bereits gegen eine andere Genehmigung. Dort sei nur geprüft worden, welche Auswirkungen die Bohrungen haben, die Förderung, nicht aber das Verbrennen des Öls. Eine Entscheidung in diesem Prozess steht aus, könnte weitreichende Folgen haben, sagt Philip Evans.
So we're arguing that the UK government is failing in its legal duty.
Wir argumentieren, dass die britische Regierung ihrer rechtlichen Verpflichtung, die Folgen der Entscheidung für die Umwelt zu prüfen, nicht nachkommt. Das könnte ein Präzedenzfall werden und bedeuten, dass es weitere Genehmigungen nicht geben wird. Die Auseinandersetzung um die Erschließung weiterer Ölfelder nimmt wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow Anfang November Fahrt auf. Die Regierung Johnson wirbt für ehrgeizige Zusagen der Regierungen weltweit. Genehmigungen für neue Ölfelder wären politisch kaum tragbar. Auf der anderen Seite erlebt Großbritannien gerade eine Krise am Gasmarkt. Die steigenden Preise haben dazu geführt, dass zahlreiche Vertriebsfirmen pleite gehen. Das Thema Versorgungssicherheit steht wieder auf der Agenda. Anfang September warnte der Branchenverband OG UK in einem Bericht:
Es gibt weiterhin den Bedarf, in neue Öl- und Gasförderung zu investieren, um die Versorgungssicherheit zu gewähren und die Wirtschaft zu stärken.
Die Unternehmen argumentieren, dass das Vereinigte Königreich künftig noch stärker von Importen abhängig sein könnte. Greenpeace fordert einen Wandel für die Ölindustrie. Die Öl- und Gasproduktion soll nicht von heute auf morgen abgeschaltet werden.
So we're not calling for all North Sea oil and gas production to stop overnight.
Wir verlangen nur, dass es keine neuen Förderprojekte geben soll. Und die Experten, beispielsweise von der Internationalen Energieagentur IEA, sagen, das sei auch nötig, damit wir unseren internationalen Zusagen zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles gerecht werden. Bis 2050 soll der Verbrauch an Gas und Öl im Vereinigten Königreich deutlich zurückgehen, das sagen Experten voraus. Doch wie der Weg dahin gestaltet wird und wie viel Öl und Gas noch nötig sein werden, der Streit darüber ist in vollem Gange.
Jedes Jahr am 1. Oktober ist Weltvegetariertag. Seit 44 Jahren ist das so, also auch dieses. Der Tag soll auf die Vorteile der fleischlosen Ernährung hinweisen. Allerdings, so Dominik Bartoschek, haben mittlerweile sehr viele Menschen weltweit und auch in Deutschland diese Vorzüge für sich schon erkannt.
Rund 7,5 Millionen Deutsche verzichten mittlerweile vollständig auf Fleisch. Tendenz steigend, bald schon könnten es 10% der Bevölkerung sein. Gründe für eine vegetarische Lebensweise gibt es eine ganze Reihe. Für viele stehen Tierschutzgründe an erster Stelle. Schließlich kommt der überwiegende Teil des Fleisches, das bei uns gegessen wird, aus Massentierhaltung. Dazu kommen Klimaschutz- und Umweltaspekte, denn um Flächen für den Anbau von Tierfutter zu gewinnen, werden immer mehr Wälder gerodet. Dazu sorgt die Massentierhaltung dafür, dass zu viele klimaschädliche Gase und Schadstoffe wie Nitrat in die Luft oder in den Boden gelangen. Auch gesundheitliche Aspekte spielen für viele Vegetarier eine große Rolle, denn dass hoher Fleischkonsum nicht gesund ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Doch neben den rund 7,5 Millionen Vegetariern bezeichnet sich mehr als die Hälfte der Deutschen als Flexitarier. Das heißt, diese Menschen verzichten mindestens 3-mal pro Woche bewusst auf Fleisch und greifen stattdessen zu vegetarischen Alternativen.
Ist Vegetarismus dann mittlerweile völlig normal, eine von allen anerkannte Ernährungsweise? Darüber habe ich mit Dr. Beate Geppert vom Fachgebiet Agrarmärkte der Uni Hohenheim gesprochen.
Global. Das Gespräch.
Frau Geppert, essen Sie noch Fleisch?
Ja, ich esse Fleisch und ich trinke auch tierische Milch, beziehungsweise tierische Joghurt, Butter und dergleichen. Aber sehr reduziert oder auch zum Ausgehen in Restaurants.
Und wenn jetzt Besuch zu Ihnen kommt, von dem Sie wissen, dass er vegetarisch ist, kochen Sie dann 2 Gerichte oder passen sich dann alle an?
Ich passe mich an meinen Gast an und wir haben tatsächlich auch in der Familie selber auch Vegetarier. Von daher sind da unsere Speisekarten hier in der Familie privat schon sehr vielfältig auch aufgestellt. Sehr häufig gibt es gar kein Fleisch bei uns auf der Speisekarte zu Hause privat.
Ist diese Art der Ernährung, der vegetarischen Ernährung, ist sie in den letzten Jahren in Anführungszeichen normaler geworden?
Also mein Eindruck ist das schon. Vor vielen Jahren war ich selber mal wirklich Vegetarier, vor 30 Jahren, und bin da auch mit vielem Erstaunen oder Befremden konfrontiert worden. Und das weiß ich, ist sehr, sehr typisch für diese Zeit auch gewesen, dass Vegetarier mit Sekten und anderen esoterischen Verhaltensweisen ganz stark in Verbindung gebracht worden ist. Heutzutage Vegetarier zu sein ist angekommen oder auch das Thema auf Fleisch und Milch, also auf tierische Bestandteile zu reduzieren, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Jetzt gibt es ja in vielen Kantinen, es gibt in Schulen und Kitas fleischfreie Tage, die sind auch angekündigt fleischfrei. Würde der Vorschlag eines Veggie Days, wie ihn die Grünen 2013 in öffentlichen Kantinen einführen wollten und mit den bekannten Reaktionen, würde der heute nochmal einen solchen Shitstorm auslösen?
Die Situation, die wir damals hatten, oder diesen Vorschlag, den wir damals gehört hatten, war ja auch ganz stark mit einem normativen Gebot bzw. Verbot verbunden. Und mein Eindruck damals war, dass vor allem sich daran die Gemüter gerieben haben, nämlich etwas verboten zu bekommen. Wäre das, wie wir es heute mehr hören, nämlich ein Anstupsen, wäre also ein Vorschlag heute mehr in dieser Form, doch mehr fleischfreie Tage in den Kantinen anzubieten und hier eine Option auch zu lassen, wäre dies sicherlich nicht mehr so auf großen Widerstand gestoßen.
Sie hören SWR Global, das Umweltmagazin. Frau Geppert, mittlerweile bieten ja selbst Steakhäuser vegetarische Gerichte an und viele Menschen bezeichnen sich selbst als Flexitarier. Also sie essen mal Fleisch, aber dann auch wieder ganz bewusst nicht. Ist das schon ein gesellschaftlicher Wandel?
Wir beobachten tatsächlich das nicht nur in Steakhäusern, wir beobachten das in der fleischverarbeitenden Industrie, wir beobachten es sogar bei Molkereien, dass immer mehr auf tierfreie Alternativen zugegriffen werden. Die Rügenwalder Mühle ist sicherlich das prominenteste Beispiel und hier so ein Vorreiter. Wir beobachten es aber ebenfalls bei anderen Anbietern, die wirklich pflanzenbasierte Hafermilch beispielsweise neben der Kuhmilch anbieten. Unternehmen blicken natürlich auf den Markt und auf die Interessen der Konsumenten, die sie ansprechen möchten. Und da ist das Interesse sichtbar, sehr deutlich sichtbar geworden, hin Alternativen zu finden. Und wir auch sehen, dass in den Regalen mehr Alternativen und eine größere Vielfalt angeboten wird.
Also es ist ein Wandel.
Wir beobachten den Wandel in den Regalen der Supermärkten. Wir beobachten den Wandel eben auch bei einzelnen Unternehmen und wir beobachten auch ein Umdenken und ein starkes Interesse der Unternehmen, die eben entsprechende Produkte herstellen können in diese Richtung. Und die Zielgruppe der Flexitarier, wenn man die sich mal genauer anschaut, dann sieht man genau hier einen Zukunftsmarkt, möchte ich sagen, oder eine Zielgruppe, die deutliches Interesse, insbesondere an Alternativen sucht, die ähnlich sind oder auch vielleicht ähnlich schmecken zu den tierischen Alternativen.
Wenn wir jetzt nicht nur 7,5 Millionen Vegetarier in Deutschland hätten, sondern sagen wir mal 25 Millionen, wie würde sich unsere Landwirtschaft denn verändern und unsere Lebensmittelproduktion?
das Hauptabsatzgebiet und vor allem der Wachstumsmotor der Tierhaltungsindustrie in Deutschland ist vor allem exportorientiert. Das heißt, wenn jetzt in Deutschland immer mehr Vegetarier wären, dann hätte das natürlich nochmal Auswirkungen auf den Konsum einerseits. Andererseits muss man sich hier auch nochmal anschauen, in welchem Maß denn hier auf Fleisch reduziert wurde. Also wenn ich den Flexitarier nehme, der ein bisschen ein Phänomen ist, also wie viel Fleisch er bereits reduziert zu einem ganz durchschnittlichen Ernährungsverhalten oder wie viel Milchprodukte er reduziert, dann kommt es natürlich darauf an, von welchem Niveau sprechen wir. Das ist es jetzt eine starke Reduktion oder eine geringere Reduktion? Das heißt, der Anteil der Vegetarier alleine sagt uns da noch gar nichts endgültig aus, wie der Fleischkonsum oder die Menge im inländischen Bereich tatsächlich ist.
Frau Geppert, wenn vegetarisch heute eine Ernährungsform ist, die fast normal ist, aber auf jeden Fall anerkannt, werden wir dann in 10 oder 15 Jahren von einer veganen Ernährung, einer Ernährung, die auf alle tierischen Produkte verzichtet, was ganz Ähnliches sagen?
Meine Einschätzung ist nein, wir werden uns dahin auch nicht bewegen und wir sollten uns vielleicht auch dorthin nicht bewegen, gänzlich auf Tierhaltung und tierische Produkte zu verzichten. Ich möchte mal im Kleinen diesen Mikrokosmos der Landwirtschaft anschauen, auch die hoch anerkannten Bioproduktionsweisen. Das sind häufig Systeme oder Ansätze, die das Tier benötigen, um einen Kreislauf der Stoffe, der Resteverwertung beispielsweise eben auch berücksichtigen zu können. Wohin mit den Abfällen, wenn die Schweine diese Abfälle nicht mehr verzehren können, weil keine Schweine mehr gehalten werden auf den Höfen? Das möchte ich einfach mal in den Raum stellen, was auch immer wieder diskutiert wird, ob das die Lösung wäre und viele auch vor allem aus dem Biosektor verneinen dies.
Sagt Dr. Beate Geppert von der Uni Hohenheim. Vielen Dank. Erderwärmung und Massentierhaltung sind nur zwei der Baustellen, die wir haben. Ein weiteres ist die Flut an Plastikmüll, vor allem der, der in den Meeren landet. Ein Problem, zu dem jeder von uns beiträgt, aber vielen Menschen ist genau das nicht bewusst. Schon Kinder dafür zu sensibilisieren, das ist das Ziel eines Buches, das sowohl für Pädagogen und Lehrer als auch für Eltern konzipiert wurde. Es heißt Kids for the Ocean und wenn man es nutzen will, kann man sofort ins Thema einsteigen, sagt die Autorin Anne Meusbacher.
Das Buch ist ja so aufgebaut, dass man das einfach einsetzen kann, auch in einem Lernumfeld. Das ist ja pro Seite relativ einfach strukturiert mit einer Frage, mit einer Antwort, mit einer Illustration oder Foto und auch den Quellen. So macht es natürlich auch für den Lehrer sehr einfach, ohne Vorbereitung sich auf dieses Thema im Unterricht eben einzulassen.
Immer mehr Schulen arbeiten mit dem Buch, das auch von der Stiftung Lesen empfohlen wurde. Und gedacht ist es für alle, die das Thema interessiert, von der Vorschule bis zur Oberstufe. Es geht sowohl um die Fragen, wie der Ozean eigentlich genau funktioniert, wo der Müll herkommt und was er für Folgen hat, als auch darum, was jeder und jede von uns tun kann. Man kann es von Anfang bis Ende lesen oder auch nur ein paar Seiten.
Also das ist eben sehr flexibel gestaltet. Man kann es wirklich so einsetzen, wie man möchte. Wenn man zum Beispiel erstmal den Ozean beleuchten möchte, was hat er für eine Funktion, dann fängt man eben wirklich in der Tat eigentlich vorne an und nimmt sich dann ein paar Seiten vor. Man kann aber auch in der Mitte einsteigen, wenn man was über Plastik lernen möchte. Also man kann sich einzelne Seiten rausnehmen, aber auch einzelne Kapitel. Und die Reihenfolge ist eigentlich egal.
Und wenn Sie jetzt als Lehrer oder Elternteil Lust bekommen haben, mal in das Buch reinzuschauen, mehr Informationen finden Sie unter www.beachcleaner.de. Und zum Schluss der Sendung kommen wir noch einmal zum Thema Klimawandel. Wie wichtig gerade Regenwälder sind, um CO2 zu speichern, das dürfte den meisten Menschen mittlerweile bekannt sein. Umso fataler sind die Folgen, wenn er abgeholzt wird. Genau das droht jetzt dem Regenwald im Kongo-Becken. Denn die kongolesische Regierung will nach 20 Jahren neue Abholzungslizenzen für den Regenwald vergeben. Antje Diekans.
Begrüßungskomitee im Dorf Lokolama, mitten in Kongos Regenwald. Eine Gruppe Frauen tanzt um Körbe, die mit Ästen gefüllt sind. Der Wald gehört uns, singen sie dazu. Die Menschen in Lokolama sind es gewohnt, dass Besucher kommen. Ihr Dorf hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Denn rundherum haben Forscher Torfmoore unter dem Regenwald entdeckt. Sie erstrecken sich über eine Fläche, die größer als England ist und speichern riesige Mengen Kohlendioxid.
Was von diesem Torfmoor aus in die Atmosphäre gelangen kann, entspricht den CO2-Emissionen der gesamten Welt innerhalb von 3 Jahren. Dieses Moor trägt also dazu bei, den Klimawandel zu kontrollieren.
Serge Ngvato arbeitet für Greenpeace im Kongo. Die Umweltschutzorganisation schlägt Alarm, denn die kongolesische Regierung will es offiziell erlauben, dass wieder Abholzungslizenzen im Regenwald vergeben werden. Ein Rahmengesetz, das zusammen mit der Weltbank erarbeitet wurde, hatte das seit fast 20 Jahren verhindert. Wenn jetzt neue Firmen in den Wald kommen, wird das eine Kettenreaktion nach sich ziehen, meint Joe Eisen. Er leitet die Regenwaldstiftung in Großbritannien, eine der wenigen Organisationen weltweit, die sich speziell für die Rechte der Einwohner in den Wäldern einsetzen.
Wenn man Konzessionen zum Holzschlagen vergibt, braucht man auch Straßen zum Transport. Die schlagen tiefe Schneisen in den Wald und die Abholzung geht weiter, weil illegale Holzfäller nachkommen, genauso wie Leute, die nach Mineralien graben oder Wilderer. Das wäre eine Katastrophe fürs Klima, für die Artenvielfalt und für die Menschen, die im Wald leben und von seinen Ressourcen abhängig sind.
Der Regenwald im Kongo-Becken ist der zweitgrößte auf der Welt. Nur der Urwald im Amazonasgebiet ist noch größer. Die Vielfalt an Vögeln hier ist einzigartig. Auch Antilopen, Waldelefanten, Gorillas, Schimpansen und andere vom Aussterben bedrohte Tierarten leben im Wald. Doch er wird immer weiter zerstört. Allein im Jahr 2019 wurden fast 500.000 Hektar vernichtet. Eine Fläche mehr als fünfmal so groß wie das Stadtgebiet von Berlin. Chinesische Firmen konnten ganze Regionen abholzen, trotz des bestehenden Moratoriums, demzufolge keine neuen Schlaglizenzen vergeben werden sollten. Rückblick: Vor 2 Jahren am See Tomba im Regenwald. Ein Bagger stapelt Dutzende von Baumstämmen. Von hier aus werden sie auf Schiffe verladen und über den Kongo-Fluss Richtung Hauptstadt transportiert. Recherchen und Nachfragen sind auf dem Gelände der beiden chinesischen Unternehmen nicht erwünscht. Auch Etienne Kaseraka muss draußen bleiben. Er leitet im Kongo eine Organisation, die sich für den Regenwald und die Menschen in ihm einsetzt.
Wir stehen hier vor 2 Firmen, die unserer Meinung nach nicht legal sind. Denn sie haben ihre Verträge zum Holzschlagen bekommen, obwohl damit das Moratorium verletzt wurde.
Geahndet würden solche Verstöße nicht, sagt er, denn es gäbe so einige im Kongo, die gut an den Lizenzen verdienten. Korruption ist im Kongo allgegenwärtig. Die Regierung hat darin versagt, die Einhaltung des Moratoriums zu kontrollieren. Das eigene Versagen bei der Überwachung ist für die Regierung jetzt ein Argument, das Moratorium aufzuheben und ein kontrolliertes Fällen zuzulassen. Doch Experten wie Joe Eisen, Leiter der Regenwaldstiftung in Großbritannien, bezweifeln, dass das funktioniert. Es gäbe ja noch nicht mal einen Überblick, wo im Moment schon Holz geschlagen wird. Das müsse erst mal festgestellt werden.
Wenn das richtig gemacht wird und wenn es in Verbindung mit anderen Waldreformen im Kongo stattfindet, müssten auch die Rechte und Ansprüche der lokalen Gemeinschaften festgehalten werden.
Das Dorf Lokolama könnte dabei ein Vorreiter sein. Unter Vermittlung von Greenpeace haben die Bewohnerinnen und Bewohner ein Abkommen mit der kongolesischen Regierung getroffen. Sie dürfen ihren Wald selbst bewirtschaften und erhalten. So etwas ist im Kongo seit 2002 theoretisch möglich, aber bisher war es keinem Dorf gelungen, diesen Anspruch durchzusetzen. Der Vertrag, der den Einheimischen die Landrechte zusichert, schützt das Waldstück bei Lokolama nun vor Zugriffen. Aber rund um das kleine Dorf mit seinen gut 500 Einwohnern ist der Regenwald weiter gefährdet.
Das war Antje Diekans aus dem Kongo und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Sie finden uns auch als Podcast und in der ARD Audiothek. Ich bin Susanne Henn, danke für Ihr Interesse und machen Sie's gut.